and it just really, you know, took a hold on me to a point where I just noticed.
Die Dunkelheit hatte Form ohne Weite. Die Zimmerdecke hätte auch die Wolkendecke sein können. Trollo? Mario? Hall? Hast du geschlafen, Troll? Ich glaube nicht. Wenn, wollte ich dich nicht wecken. Ist es dunkel oder liegt das an mir? Die Sonne geht noch nicht so bald auf, glaube ich. Dann ist es also dunkel.
Trollo, ich hatte gerade einen übel scheußlichen Traum. Bloß ein paar Mal, danke, Sir, darf ich noch einen haben, gesagt. Tut mir leid, Troll. Total oft. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe einfach durchgeschlafen. Mensch, Schacht hört man ja bis hier schnarchen. Man spürt die Schnarchvibrationen im Bauch. Ich habe einfach durchgeschlafen. Ich habe nicht mal gehört, wie du reingekommen bist. Eine nette Überraschung, reinzukommen und wieder die gute, alte, vielkissige Mario-Gestalt in der Koje liegen zu sehen. Ich hoffe, du hast den Schlafsack nicht bloß wieder hergeschleppt, weil er sich angehört hat, als würde ich dich darum bitten. Ich habe jemanden mit Bändern der alten Psychosis gefunden, für bis zur Rückkehr. Ich möchte, dass du mir zeigst, wie man jemanden, den man nicht kennt, bittet, Aufnahmen auszuleihen, wenn wir beide treu sind. Du Herr? Trollo, ich habe geträumt, ich verliere meine Zähne. Ich habe geträumt, meine Zähne zerfallen irgendwie zu Schiefer und splittern beim Essen oder Sprechen. Und ich habe überall Zahnsplitter verstreut. Und dann war da eine lange Szene, wo ich Gebisspreise verglichen habe. Den ganzen Abend lang sind gestern Abend Leute angekommen und wollten wissen, wo ist Hell? Hast du Hell gesehen? Was war bei CT und dem Urindoktor? Und was ist mit Hells Urin? Moms hat mich gefragt, wo ist Hell? Und da war ich überrascht, weil sie macht doch immer so ein Getue von wegen, dass sie nie nachprüft. Und dann saß ich plötzlich, ohne jede Traumüberblendung, splitternackt in einem kalten Zimmer auf einem feuerfesten Stuhl und bekam Zahnrechnung mit der Post. Immerzu klopfte ein Postbote an die Tür, kam ungefragt rein und legte mir die verschiedensten Zahnrechnungen vor. Sie möchte, dass du weißt, dass sie dir immer vertraut und dass
du zu zuverlässig bist, als dass sie sich Sorgen machen oder etwas nachprüfen würde. Nur waren die nicht für meine Zähne, Troll. Die Rechnungen sind für die Zähne anderer, nicht für meine. Und das kann ich dem Postboten einfach nicht klar machen, dass die nicht für meine Zähne sind. Ich habe Lamont Chu versprochen, ich gebe ihm alle Informationen weiter, die du mir verrätst. So sehr hat er sich Sorgen gemacht. Die Rechnungen stecken in kleinen Fensterumschlägen, hinter deren Folienfenster man das Adressfeld lesen kann. Ich bewahre sie im Schoß auf, bis der Stapel so hoch ist, dass die obersten runterrutschen und zu Boden fallen. Lamont und ich haben uns lange über seine Sorgen unterhalten. Ich mag Lamont sehr. Trollo, erinnerst du dich zufällig an S. Johnson? S. Johnson war der Hund von der Moms, der verschied. Dann erinnerst du dich auch, wie er gestorben ist. Du, Hal, erinnerst dich an die Zeit in Weston, als wir noch klein waren, wo die Moms ohne S. Johnson nirgends hingegangen ist? Sie hat ihn zur Arbeit mitgenommen und hatte einen besonderen Autositz für ihn, als sie noch den Volvo hatten, bevor er selbst mit dem Volvo den Unfall gebaut hat. Der Sitz war von Fisher-Price. Und als wir zu seiner Selbstpremiere von Lichtarten im Hayden...
Anmerkung 320. Zentralbibliothek MIT East Cambridge.
Gefahren sind, wo Zigaretten und Hunde verboten waren, hat die Moms S. Johnson in ein Blindenhundgeschirr gesteckt, das ganz um seine Brust rumreichte und eine viereckige Stange als Hundeleine hatte. Und die Moms hat eine Sonnenbrille aufgesetzt und immer zu hoch und nach rechts gesehen, sodass es aussah, als wäre sie stockblind. Und sie haben S. J. mit uns zusammen ins Hayden reingelassen, weil er eben dabei sein musste. Und er selbst fand, damit hätten wir dem Hayden schön eins ausgewischt. Ich muss immer an Orin denken und wie er da stand und sie anlog, wie S. Johnson die Karte umdekoriert worden war. Sie war traurig. Ich muss die ganze Zeit zwanghaft an Orin denken, seit C.T. uns zu sich zitiert hat. Wenn du an Orin denkst, was denkst du dann, Troll? Das Beste war, weißt du noch, wie sie mal fliegen musste und ihn
in keinen Hundereisekorb stecken wollte und im Flugzeug nicht mal Blindenhunde erlaubt waren. Und wie sie S. Johnson dalassen musste und am Volvo festband. Und wie Orin da draußen, wo S. Johnson an den Volvo gebunden war, ein Telefon mit rausgezogener Antenne neben ihn legen musste. Und wie sie anrief und das Telefon neben S. Johnson klingeln ließ. Und wie sie sagte, S. Johnson würde ihr persönliches Telefonklingeln erkennen. Und wenn er ihr klingeln hörte, wüsste er, dass sie auch von weit weg an ihn dachte. Weißt du noch? Ich weiß noch, dass sie starrsinnig war, was den Hund anging. Sie hat ihm sogar irgendein esoterisches Futter gekauft. Weißt du noch, wie oft sie ihn gebadet hat? Was war das bloß mit ihr und diesem Hund, Troll? Und wie wir den einen Tag draußen waren und Bälle durch die Auffahrt gerollt haben und Orin und Marlon da waren und wie S. Johnson in der Auffahrt lag, an die Stoßstange gebunden und daneben das Telefon und wie es geklingelt und geklingelt hat und wie Orin rangegangen ist und wie ein Hund reingebellt und aufgelegt und es abgestellt hat, damit sie glauben würde, das wäre S. Johnson gewesen. Den Witz, den Orin so toll fand. Mensch, Troll, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Und er hat gesagt, er würde an beiden Armen 1000 Stecknadeln mit uns machen, wenn wir nicht so tun würden, als hätten wir keine Ahnung, wovon sie spricht, falls sie uns nach der Rückkehr nach dem Bellen am Telefon fragen würde. An die 1000 Stecknadeln kann ich mich jedenfalls nur zu gut erinnern. Wir sollten die Achseln zucken und sie angucken, als hätte sie nicht alle Steine auf der Schleuder. Orin hat als Junge gelogen, dass sich die Balken bogen. Das weiß ich noch. Aber er hat uns oft richtig doll zum Lachen gebracht. Er fehlt mir. Ich weiß nicht, ob er mir fehlt oder nicht. Und Familientinne fehlt mir. Weißt du noch, die 4 Mal, wo wir aufbleiben durften, als sie Familientinne gespielt haben?
Du hast ein phänomenales Gedächtnis für solchen Kram. Du denkst wahrscheinlich, ich wundere mich, warum du mich nicht nach der Sache mit C.T., Pemulis und dem Stehgreif Urin nach dem Escherton-Debakel fragst, wo der Urologe mit uns zu zusammen zum Verwaltungsklo runter ist und höchstpersönlich zusehen wollte, wie wir ihm die Becher füllen. Also richtig zugucken, wie der Urin reinfließt, um sicher zu sein, dass es auch unser eigener Urin war. Ich glaube, ich habe ein besonders phänomenales Gedächtnis für Dinge, an die ich mich erinnere, weil ich sie mochte. Wenn du willst, kannst du ruhig fragen. Du, Herr? Der springende Punkt ist, dass der Onanta-Typ letztlich keine Urinproben von uns genommen hat. Wir konnten unseren Urin behalten, wie die Moms von CET zweifellos längst gehört hat. Da macht ihr mal nichts vor. Ich habe ein phänomenales Gedächtnis für Dinge, die mich zum Lachen bringen. Ich glaube, das ist es. Ohne sich zu erniedrigen oder irgendwas Kompromittierendes einzuräumen, hat Pemulis von dem Typ 30 Tage Aufschub für uns erwirkt. Erst Fundraising, Whataburger und die Thanksgiving-Pause. Und dann pinkeln Pemulis, Axford und ich ihm wie Weltmeister Gefäße in x-beliebiger Größe voll. Das ist die Vereinbarung. Ich kann Schacht hören. Du hast recht. Und die Gebläse auch. Troll? Ich mag das nächtliche Geräusch der Gebläse. Und du? Das ist, als würde weit weg etwas Großes schon okay machen. Immer wieder, ganz weit weg. Pemulis, dieser angeblich magenschwache Krümmkünstler, Pemulis hat unter Druck richtig Arsch in der Hose gezeigt, als er da vor dem Pissoir stand. Er hat mit dem Onanta-Mann gespielt wie mit einem Musikinstrument. Ich war schon fast stolz auf ihn. Du fragst dich vielleicht, ob ich mich nicht wundere, dass du mich nicht fragst, warum gerade 30 Tage, warum es so wichtig war, dem Typ im blauen Blazer genau 30 Tage bis zum GCMS-Scan
abzuschwatzen. Was gäbe es denn da schließlich zu befürchten, könntest du fragen. Well, so ziemlich das Wichtigste für mich ist, dass ich dich lieb habe und froh bin, einen in jeder Beziehung so wunderbaren Bruder zu haben, Hell. Meine Güte, Troll, manchmal klingst du schon ganz wie die Moms. Du, Hell? Nur spüre ich bei dir, dass du es auch so meinst. Du hast dich auf den Ellbogen aufgestützt. Du liegst auf der Seite und schaust in meine Richtung. Ich kann deinen Umriss sehen. Wie kann jemand wie du mit der Konstitution eines Panglers eigentlich feststellen, ob er gerade belogen wird? Frage ich mich manchmal, Trollo. Also welche Kriterien kommen da zur Anwendung? Intuition? Deduktion? Reduktion? Was? Du bist immer so schwer zu verstehen, wenn du dich so wie jetzt seitlich auf den Ellbogen stützt. Vielleicht wird es dir gar nicht bewusst, allein die Möglichkeit. Vielleicht bist du nie auf die Idee gekommen, dass etwas gedichtet, falsch dargestellt, verzerrt sein könnte, verborgen. Du, Herr? Und vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Vielleicht glaubst du alles, was du zu hören bekommst, so bedingungslos, dass auch eine Lüge unterwegs wahr wird. Sie fliegt durch die Luft zu dir, kehrt ihren Spin dabei um, und landet bei dir als Wahrheit, egal wie erstunken und erlogen sie vom Stock deines Gesprächspartners abgeflogen ist. Weißt du, Troll, die Leute lügen auf verschiedene, aber klar zu unterscheidenden Weisen, habe ich herausgefunden. Vielleicht kann ich den Spin nicht so ändern wie du, und das ist schon alles, wozu ich imstande bin. Ich stelle eine Art Bestimmungsbuch der verschiedenen Methoden zusammen. Soweit ich beobachtet habe, Troll, werden manche Menschen beim Lügen ganz ruhig und fokussiert. Ihr Blick wird ganz konzentriert und eindringlich. Sie wollen den Menschen, den sie anlügen, beherrschen, den Belogenen. Ein anderer Typ wird fahrig und
substanzlos und interpogiert seine Lüge mit selbstironischen kleinen Gesten und Geräuschen, als wäre Gutgläubigkeit dasselbe wie Mitleid. Wieder andere begraben die Lüge unter Unmengen von Abschweifungen und Randbemerkungen, als wollten sie die Lüge mit all den irrelevanten Daten zusammen durchrutschen lassen, wie einen winzigen Käfer, der es durch ein Fliegengitter schafft. Nur hat Orin am Ende doch immer die Wahrheit gesagt, auch wenn er das gar nicht wollte. Wäre schön, wenn das für die ganze Familie gelten würde, Troll. Wenn wir ihn anrufen, kommt er vielleicht zum Whataburger. Wenn du willst, kannst du ihn vielleicht sehen, wenn du ihn fragst. Dann gibt es eine Sorte, die nenne ich Kamikaze-Lüge. Die erzählen dir eine surreale und absolut unglaubliche Lüge und dann spielen sie dir eine Gewissenskrise vor. Nehmen die erste Lüge zurück und ersetzen sie durch die Lüge, die du ihnen eigentlich abkaufen sollst, sodass die ernst gemeinte Lüge schon als ein Zugeständnis rüberkommt, als ein Abkommen mit der Wahrheit. Dieser Typ ist zum Glück leicht zu durchschauen. Ein Glücksfall von Lüge. Oder der Typ, der die Lüge total ausklügelt, sie mit Rokoko-Ausschmückungen von Einzelheiten und Ergänzungen armiert, und das verrät ihn allemal. Bisher hatte ich gedacht, Pimolis wäre so einer, bis zu seiner Vorstellung am Pissoir. Rokoko ist ein hübsches Wort. Ich habe jetzt also eine Untergruppe des Überausklüglers eingeführt, den Lügner nämlich, der mal ein Überausklügler war und irgendwann geschnallt hat, dass ihn die Rokoko-Verzierungen jedes Mal verraten haben. Und jetzt hat er seine Taktik geändert und lügt kurz und knapp, fast schon gelangweilt, als wäre das, was er sagt, zu offenkundig wahr, um Zeit damit zu verschwenden. Das habe ich als eine Art Untergruppe eingeführt. Du klingst, als wüsstest du immer, woran du bist. Pemulis hätte dem Urologen da auf dem Klo Land verkaufen können, Troll. Es war ein unglaublich explosiver Augenblick. Ich hätte ihm das nie im Leben zugetraut, so ohne Nerven und magenlos. Er strahlte eine Art lustlosen Pragmatismus aus, den der Urologe schlechterdings zur Kenntnis nehmen musste. Sein Gesicht war eine
heroische Maske. Es war fast beängstigend. Ich habe ihm gesagt, ich hätte nie gedacht, dass er eine solche Vorstellung abliefern könnte. Psychosis hat im Live-Radio immer eine Schönheitsbroschüre von Eve Arden vorgelesen, wo Eve Arden sagt: Die Wichtigkeit einer Maske liegt darin, den Kreislauf anzuregen. Zitat Ende. In Wahrheit kann es niemand immer sagen, Troll. Manche Leute sind einfach zu gut, zu komplex und zu idiosynkratisch. Ihre Lügen liegen so nah am wahren Kern, dass man die beiden nicht unterscheiden kann. Ich kann das nie unterscheiden, das hast du doch gefragt. Du hast recht, der Gedanke kommt mir gar nicht. Ich bin der Typ, der Land kaufen würde, glaube ich. Weißt du noch, was für eine panische Angst ich als Kind vor Monstern hatte? Junge, und wie? Ich glaube, Troll, ich glaube nicht mehr an Monster als Gesichter im Fußboden. Wildkinder, Vampire oder sowas. Mit 17 glaube ich heute, die wahren Monster könnten die Lügner sein, deren Lügen absolut nicht zu durchschauen sind. Die, die sich absolut nie verraten. Aber woher weißt du denn dann, dass sie Monster sind? Das ist ja das Monströse an ihnen, Troll, glaube ich langsam. Heiliger Bimbam. Dass sie unter uns sind, unseren Kindern etwas beibringen, unergründlich und heroischen Zügen.